Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Ute Welti. Zu Gast ist
Safer Şenocak, Übersetzer, Schriftsteller, Dichter und im Türkischen wie im Deutschen zu Hause. Einen schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Besonders spannend dürfte dieser Tag ja sein für Linkspolitiker Bodo Ramelow, denn es entscheidet sich heute, ob Ramelow wieder gewählt wird als Ministerpräsident von Thüringen. Gerade läuft der zweite Wahlgang. Herr Şenocak, würden Sie heute gerne mit Ramelow tauschen?
Nicht unbedingt, aber ich glaube, er ist ein ziemlich ruhiger Mensch, der sowas übersteht.
Was sind Ihre Strategien gegen Aufregung, gegen Nervosität, gegen Herausforderung?
Versuchen, möglichst gut zu schlafen, was mir selten gelingt.
Gute Ratschläge, also frei Haus von Schriftsteller Safer Şenocak. Bodo Ramelow gehört offenbar zu der Sorte politischer Mensch, die die Herausforderung und das Experiment nicht scheuen. Er ist der erste Ministerpräsident, der der Partei Die Linke angehört. Und er scheint wild entschlossen, sich für die nächste Amtszeit auf das Wagnis Minderheitsregierung einzulassen. Bedeutet im Umkehrschluss, für jedes Gesetzesvorhaben muss eine parlamentarische Mehrheit organisiert werden. Safer Şenocak ist nicht nur Schriftsteller, sondern hat auch Politikwissenschaften studiert. Inwieweit muss eine Minderheitsregierung nicht nur ein Wagnis bedeuten?
Es muss überhaupt kein Wagnis bedeuten. Ich glaube, wir haben einfach eine falsche Vorstellung von Politik, dass wir immer so eine gewisse konstante Sicherheit in der Politik suchen. Die ist ja eigentlich nie gegeben, sondern Mehrheiten müssen ja eigentlich immer organisiert werden. Ich finde es eigentlich ganz schön, wenn dieser parteiensoldatische so ein bisschen aufgeweicht wird, indem man überlegt, für was stehe ich eigentlich? Kann ich dieses Projekt mittragen? Warum ist es schlecht? Also man muss ja auch ganz anders begründen. Und man hat ja auch schon im Vorlauf gesehen, dass es durchaus Gebiete gibt, die überparteilich auch Einigkeit erzielen können, die dem Land einfach nutzen. Also das, ich denke, das ist unsere Zukunft ein bisschen. Darauf sollten wir uns vorbereiten, dass dieses starre System nicht mehr so existiert.
Aber Sie sprechen auch so ein bisschen von einer besseren Welt als die von heute, wenn es denn nämlich immer um Inhalte und um die Sache gehen würde und nicht nur um Strategie.
Naja, aber das ist ja das Interessante. In dem Moment, in dem natürlich diese Sicherheit wegfällt, der Mehrheit, ist strategisch ganz anders zu denken. Und das ist das, was ich als Chance sehe. Eine bessere Welt ist es auf keinen Fall. Es ist eine schwierigere Welt. Aber der Ausgleich, das Gespräch, die Kontroverse in der Politik kann man nicht als schädlich bezeichnen, wenn man wirklich Demokrat ist, denke ich mal.
Schauen wir mal einen Moment auf die mögliche Strategie der FDP heute. Die könnte im dritten Wahlgang, wenn eine einfache Mehrheit reicht, einen eigenen Kandidaten ins Rennen schicken. Ist das geschickt?
Naja, ich habe das Gefühl, die wollen das eher dafür machen, dass es dann nachher den Streit nicht gibt ohne Gegenkandidaten, weil diesen Rechtsstreit gibt es ja im Moment nicht. Es gibt ja die Stimmen, die sagen, ohne einen Gegenkandidaten, wenn nicht eine Mehrheit der Stimmen erreicht worden ist, dann ist die Wahl ungültig. Ich glaube das zwar nicht, aber ich bin ja auch kein Fachmann auf diesem Gebiet. Das ist, glaube ich, die erste Absicht, will ich denen mal unterstellen und nicht eine Absicht, sich mit AfD-Stimmen dann ihren Kandidaten wählen zu lassen oder so. Das glaube ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass die CDU das versuchen wird. Interessanter ist natürlich, was innerparteilich passiert. Also im Grunde genommen finde ich ja viel interessanter als Ergebnis dieser Wahl die Gespräche vorher, der Streit, dieses Zurückpfeifen von Möhring, dass man also nicht mit Ramelow koalieren soll. Verharren auf dieser Position, mit den Linken geht man nicht. Und das ist natürlich eine Sache, die in der CDU, glaube ich, auf Länderebene sicherlich ein Thema sein wird in der Zukunft.
Diese Ministerpräsidentenwahl ist ja letztendlich auch ein Lackmustest für die CDU und für ihr Verhältnis zur AfD. Wie glauben Sie, wird das ausgehen? Steht die CDU in Thüringen, der AfD in Thüringen womöglich näher, als es der Bundes-CDU lieb sein kann?
Das mag sein, aber das ist eine Überlebensfrage für die CDU. Ich meine, wie sieht das aus, wenn man sozusagen einen Kniefall macht vor der AfD und sich annähert und gleichzeitig diese Partei als radikal bekämpft? Also das ist ja nun vollkommen unglaubwürdig. Da muss man einfach eine Linie fahren. Anders sieht das ein bisschen mit der Linkspartei aus, glaube ich, weil das auch eine Frage ist, die auf die Vergangenheit hinweist.
Auch das ist eine Überlebensfrage letzten Endes für die Christdemokratie.
Ja, aber in welcher Hinsicht? Das ist natürlich jetzt eine interessante Frage.
Also, in welcher Hinsicht meinen Sie denn?
Naja, ich glaube, dass es nicht auf der einen gleichen Ebene ist. Weil das eine weist auf die Vergangenheit hin, das andere auf die Zukunft. Also das, was die Linkspartei sozusagen im Bösen in der Vergangenheit darstellt, haben wir mit der AfD als zukünftige mögliche Bosheit vor uns, als etwas, was unser System sprengen könnte, wenn man jetzt mal von der Mitte aus argumentiert. Und das sind schon zwei Paar Schuhe politisch.
Wir reden hier von einer AfD unter einem Landes- und Fraktionsvorsitzenden Björn Höcke, dem vom Verfassungsschutz bescheinigt wird, er übernimmt Sprache und Ideen des Nationalsozialismus.
Naja, das ist eben das springende Punkt dabei, dass hier natürlich eine Partei entstanden ist am rechten Rand, die mit nationalistischen Töne von sich gibt und nicht nur Töne, sondern auch einen Sprachgebrauch, der sehr, sehr kompliziert, sehr schwierig und aus meiner Sicht nicht gangbar ist.
Gerade kommt die Nachricht, dass Ramelow auch im zweiten Wahlgang nicht gewählt wird. Das heißt, es wird also ein dritter Wahlgang notwendig werden. Wann der stattfindet, wissen wir im Moment noch nicht. Denn es könnte sein, dass der Landtag in Thüringen jetzt erst einmal unterbricht, damit sich die Fraktionen beraten können. Was ich aber noch fragen wollte, ist, Anfang des vergangenen Jahres ist ein Buch von Ihnen erschienen, das heißt Das Fremde, das in jedem wohnt, wie Unterschiede unsere Gesellschaft zusammenhalten. Das ist, um es vorsichtig auszudrücken, zurzeit ein relativ unpopulärer Standpunkt.
Absolut richtig. Und deswegen habe ich das auch so gewählt. Das hat mit dem, was wir jetzt besprechen, auch zu tun. Weil wie
deswegen fragte ich
das. Ja. Wie können Sie Dinge zusammendenken, die im ersten Moment nicht zusammengehören? Und das ist ja, wenn Sie so wollen, eine Umkehrung unserer Vereinigungsformel. 1990 hing ja dieser Spruch um die Republik, jetzt wächst jetzt zusammen, was zusammengehört. Und ich habe mir schon damals die Frage gestellt, ja, was ist eigentlich mit dem, was angeblich nicht zusammengehört, aber doch in einem sozusagen Teller ist? Was passiert damit? Und das ist doch eigentlich die Herausforderung unserer Zeit. Nicht, dass wir sozusagen näher aneinander rücken, weil wir uns so gleichen, sondern wie wir zusammenleben, obwohl wir uns nicht gleichen. Und diese Frage wird sowohl an die Politik als auch an die Gesellschaft als auch an die Kultur gestellt.
In Erfurt wählt der Thüringer Landtag einen neuen Ministerpräsidenten. Bodo Ramelow ist auch im zweiten Wahlgang gescheitert und sollte er im dritten Wahlgang gewählt werden, dann kann er heute Abend die kurze Reise nach Weimar unternehmen. Dort in der wunderschönen Anna-Amalia-Bibliothek geht es um unschöne Worte. Kulturstaatsministerin Monika Grütters hält einen Vortrag über die Radikalisierung von Sprache. Und die beobachtet Grütters auf der rechten wie auf der linken Seite.
Also ich sag mal, eine Linke, die Diskriminierung und Ausgrenzung mit Gendersternchen oder Sprachschöpfung wie POC, People of Color, aus der Welt schaffen will, hat ja nicht die Diskriminierer und Ausgrenzer, sondern die gemäßigte demokratische Mitte zum Schweigen gebracht. Und ich finde, das ist ein krachendes Eigentor. Also von links und von rechts wird Druck gemacht und am Ende kriegt man Ärger, wenn man in der Mitte steht von beiden Seiten. Und das schadet dem politischen Diskurs.
Kulturstaatsministerin Monika Grütters im Interview heute in Deutschlandfunk Kultur und sein Verhältnis zur Sprache muss auch Schriftsteller Safer Şenocak nach zwei Seiten hinordnen, Deutsch und Türkisch. Sie haben mal gesagt, ohne das Türkische hätte ich nie begonnen, auf Deutsch zu schreiben.
Naja, das ist meine Muttersprache, nicht? Das ist ja auch eine interessante Frage. Was ist eigentlich eine Muttersprache heute?
Und warum heißt es Muttersprache und nicht Vatersprache?
Ja, ist ja auch interessant, genau. Ich weiß nicht, wie da sozusagen die Konstellation ist, weil im Grunde genommen die Sprache ja sozusagen mit der Milch aufgesaugt wird, um es mal bildlich darzustellen. Und da ist natürlich auch eine sehr körperliche Ebene dabei. Also gerade wenn Sie literarisch schreiben, wenn Sie Lyrik schreiben, es ist eine sehr intime Angelegenheit, keine Frage. Das ist ja aber auf dem politischen Spektrum ein bisschen anders, glaube ich. Also ich habe ein bisschen so Schwierigkeiten mit diesen Links-Rechts-Schemas. Um was geht es eigentlich genau? In Deutschland geht es vor allem um den Gebrauch, vor allem von Begriffen, die in Zeiten des Nationalsozialismus in bestimmter Art und Weise eingesetzt worden sind. Oder im Laufe der abendländischen Geschichte bestimmte Haltungen provoziert haben. Das sind nicht nur Begriffe, es sind ja auch Bilder. Ja? Und darüber zu streiten, finde ich löblich. Aber streiten, Also man darf da nicht unbedingt jetzt Denkverbote erteilen. Streiten ist wichtig. Was ist denn mit links gemeint? Mit links ist gemeint, dass sozusagen die reformatorischen Ansätze in der Gesellschaft irgendwie sprachlich festgeschrieben werden sollen. Das ist mir auch nicht sympathisch. Aber ich würde das nicht gleichsetzen wollen, ehrlich gesagt. Wenn wir das gleichsetzen, dann haben wir eigentlich gar keinen politischen Maßstab mehr. Dann ist ja alles dasselbe. Das kann doch nicht sein. Das kann auch Frau Güthers nicht gemeint haben.
Und wie gehen Sie mit dem Druck um, den die Kulturstaatsministerin beschrieben hat? Oder empfinden Sie den gar nicht so?
Ich empfinde den überhaupt nicht, nein. Ich glaube, dass man sich selbst sehr stark Druck macht. Ich empfinde den wieder. Ich habe auch zum Beispiel über das Nationalgefühl habe ich viel geschrieben, nicht der Deutschen. Ich höre immer wieder, das ist ja ein schwieriges Thema, über das man... Ja, natürlich ist es historisch belastet. Ja. Aber man kann ja die historische Belastung auch thematisieren. Man kann darüber sprechen, man sollte darüber sprechen. Man darf das nicht verdrängen. Sonst entstehen tatsächlich Leerräume, die viel gefährlicher sind als das Gequatsche oft, das man hört. Und das auch in den sozialen Medien sich breit macht. Also das Gewaltpotenzial des Menschen wird, glaube ich, unterschätzt. Und nicht jede Meinung ist gleich Meineid, ja. Und das ist, man muss es einfach unterscheiden. Der Mensch hat diese Neigung der Zerstörung eines anderen. Das ist einfach so drin. Und wir haben lange gebraucht, philosophisch, politisch, um sozusagen ein wenig davon wegzukommen und um unserem Erdteil, in diesem kleinen Stückchen Europa, in einem Teil eine Wirklichkeit zu schaffen, die sozusagen friedlicher erscheint, ich sage ganz bewusst erscheint, als anderswo. Und das müssen wir auch mal verstehen, was das bedeutet. Das ist doch nicht die Regel. Die Regel ist Gewalt. Ist die Vernichtung des anderen. Und das ist nach wie vor so. Und da dürfen wir uns nicht darüber täuschen, über Diskussionen, welche Sprache benutzt wird, dass das die Realität auch des Menschseins auf der Welt ist, leider.
Aber zeigt sich dann eben nicht bei dieser ja auch teilweise sprachlich gewaltmäßigen oder gewaltigen Auseinandersetzung in Diensten, in sozialen Medien, dass die Decke der Zivilisation sehr dünn ist.
Sehr dünn, das meine ich genau. Also das ist, glaube ich, da, wo wir hinschauen müssen, dass das wirklich eine gefährliche Angelegenheit ist. Das wir aber nicht durch eine Besserrederei irgendwie aus der Welt bekommen. Das wird immer geben, es wird Versteck geben, offener geben. Ich frage mich immer, ob dieses Offene vielleicht gar nicht so das Schlechte ist, weil man dann sieht, wer meint eigentlich was. Ja, da kann man auch also eher kämpfen mit offenem Visier. Ja, ist mir vielleicht, das ist so eine politische Frage auch, nicht? Also ist die Sprache von Trump, die ja teilweise ekelhaft ist, anders kann man es nicht bezeichnen, ist die vielleicht nicht besser als die Sprache von Obama, der mit Drohnen sehr, sehr viele Menschen ermordet hat, mit einer sehr schönen Sprache. Also das sind so Sachen, die mich interessieren als Schriftsteller und als Beobachter von Politik. Die sind nicht einfach zu lösen. Dafür gibt es keine Antworten aus meiner Sicht, die ganz schnell sozusagen aus der Hüfte geschossen kommen.
Grütters konstatiert, dass als Konsequenz dieses ganzen Dilemmas die politische Mitte verstummt, aus Angst vor dem nächsten Shitstorm. Wo möchten Sie die politische Mitte verorten?
Aber die politische Mitte verstummt aber nicht deshalb, sondern die politische Mitte verstummt, weil sie Politik nicht mehr versteht oder auch nicht mehr nachvollziehen kann, was es in der Politik geht. Und das ist sehr gefährlich, weil tatsächlich die Politik eigentlich unsere Absicherung ist gegen dieses Abdriften ins Gewalttätige. Also die Definition von Demokratie ist ja nicht nur dadurch, dass wir zur Wahlurne gehen. Und die Politikmüdigkeit wird sich auch nicht nur dadurch manifestieren, dass so wenige Menschen wählen gehen oder so. Das Gefühl für die Gesellschaft und was in der Gesellschaft passiert, ist das Entscheidende. Und die Möglichkeit, etwas zu verändern. Da hat sich zum Beispiel in den letzten Monaten doch, oder vielleicht in den letzten 2-3 Jahren, mit dieser Bewegung der jungen Menschen doch einiges getan plötzlich.
Fridays for Future.
Ja, wer hat das eigentlich erwartet? Alle haben doch immer gesagt, ach Gott, diese jungen Leute, die schauen ja nur auf ihre Screens, auf die Bildschirme und die kommunizieren schon gar nicht mehr anders als nur. Ja, von wegen. So ist es anscheinend nicht gewesen, sondern plötzlich ist eine Bewegung entstanden, die fast alle Menschen mit ganz wenigen Ausnahmen auf der Welt sehr beschäftigt.
Märchenhaft rauschen, so lautet in diesem Jahr das Motto des Semperopernballs in Dresden. Aber das Märchen wird zum Albtraum, denn der Preis des Balls für den ägyptischen Machthaber al-Sisi, der wird jetzt zurückgefordert nach vielen Absagen und nach der Drohung von Stargast Peter Maffay. Ich trete nicht auf, wenn al-Sisi den St. Georg-Orden behalten kann. Bastian Brandau kennt die ganze Geschichte.
Hans-Joachim Frey und sein Verein haben diesen Preis an Al-Sisi verliehen, obwohl sie natürlich wussten, dass in Ägypten Menschenrechte verletzt werden. Und auch in der sächsischen Staatskanzlei zur Erinnerung wusste man von dieser Verleihung der geplanten. Und Hans-Joachim Frey hat ja zunächst diese Verleihung noch gegen Kritik verteidigt, bevor er später eben die Verleihung erst aus dem Programm nehmen lassen wollte und nun also diesen Preis zurückgenommen hat. Die Grünen sprechen ganz offen davon, dass Herr Frey sich offensichtlich wirtschaftliche Vorteile von der Verleihung an Al-Sisi erhofft hat. Der Image-Schaden, der ist riesig. Ein Weiter-so wird es auf jeden Fall nicht geben. Es wird Veränderungen geben müssen.
Safer Janocak, das könnte doch Stoff sein für eine Parabel, ganz im Sinne von Brecht oder Lessing.
Na, das ist eine Opernposse, nicht? Wir sind vielleicht ganz traditionellen Rahmen stattfinden kann. Allerdings ist die Lage doch, glaube ich, eine Sache, die, wenn man die Situation im Nahen Osten anschaut, vergeht einem natürlich nur ein bisschen der Spaß dabei, weil die Zustände wirklich dramatisch sind und Millionen von Menschen wirklich extrem in ihrer Existenz bedroht sind in dieser Region.
Wobei der Ball ja einen doppelten Schaden trägt. Es hagelt Absagen, die als Kritik zu verstehen sind an die Auszeichnung für Al-Sisi. Und es hagelt Absagen aus Furcht vor Hetze im Netz, weil man eben überhaupt auf diesen Ball geht, der Al-Sisi ausgezeichnet hat oder jetzt eben nicht mehr auszeichnet.
Das ist für mich alles sehr unverständlich. Erstmal, wie gesagt, was hat jetzt ein ägyptischer Präsident mit diesem Ball zu tun und mit der Semperoper? Das ist mir erstmal ganz überhaupt nicht schlüssig. Und zweitens, wir hatten natürlich auch schon, wir dürfen nicht so scheinheilig tun. Ich habe ja auch schon einen Bundesaußenminister gehabt, der in Kairo Sisi hochgelobt hat. Der ist ja auch bei allen internationalen Konferenzen dabei. Und ich höre über Herrn Sisi in der deutschen Presse viel weniger als über Herrn Erdogan. Scheint doch der Erdogan der Bösere zu sein, oder wie soll man das verstehen? Also es ist ein bisschen schwierig. Also wir müssen schon auch eine Linie fahren, die ein bisschen schlüssig ist. Und es ist geradezu obszön, dass im Grunde genommen natürlich bestimmte Rechte, nicht mal die elementaren Grundrechte, irgendetwas zählen, wenn es um unsere angeblichen Sicherheitsinteressen geht. Ich sage angeblich, weil ich das anzweifle, dass die Unterstützung solcher autoritärer Herrschaftsstrukturen uns nützt auf lange Dauer.
Da bin ich. Wie denn dann mit denen umgehen? Also gar nicht mehr mit ihnen reden?
Nein, aber man muss natürlich gerade bei solchen Systemen, das hat auch mit den Emiraten zu tun, mit Saudi-Arabien, man muss mit dieser Region versuchen, wirklich eine ernsthafte Strategie zu fahren, die aussagt, ich bin da kein Maximalist. Ich glaube nicht, dass man übermorgen überall Demokratie einführen kann und dass die Gegner dieser Diktatoren alle Demokraten sind. Das glaube ich überhaupt gar nicht. Ja. Aber trotzdem muss es möglich sein. Und zwar können wir das auch ganz egoistisch argumentieren dabei. Wir können sagen, wir können nicht auf Dauer, das ist das, was die Türkei jetzt sagt, wir können nicht auf Dauer Millionen von Menschen aufnehmen, nur weil ihr nicht in der Lage seid, eure Länder zu organisieren. Das muss man offener, undiplomatischer, klarer sagen. Und das heißt im Grunde genommen versuchen, Systeme zu schaffen, die einigermaßen Rechtssicherheit bringen. Das wäre ja doch schon ein großer Schritt.
Wenn Sie auf die Region insgesamt schauen, welches Land macht Ihnen die größte Sorge? Libyen?
Es gibt kein Land, das mir keine Sorge macht. Es gibt gescheiterte Länder und es gibt Länder, die das Scheitern vor sich haben. Und natürlich Libyen ist gerade jetzt ein aktuelles Thema, aber schauen Sie sich doch an, was in Syrien seit 2011 passiert. Ich meine, das sind jetzt fast 10 Jahre. Und das Problem ist ja, natürlich sind auch viele ausgemachte Probleme da. Und viel an Gewalt wächst ja auch aus der Region heraus, aus der Kultur heraus. Das muss man auch mal offen sagen. Aber da kann man doch nicht noch mit Öl ins Feuer sozusagen auf diese Probleme hineingehen, sondern man muss versuchen, die ein bisschen abzugrenzen, einzudämmen. Und ich sehe ehrlich gesagt die Türkei eingeschlossen, die ja auch in einer großen Krise steckt, eigentlich nur Problemländer. Und das muss uns doch eigentlich sehr unruhig machen, denke ich mal. Das ist die unmittelbare Nachbarschaft.
Märchenhaft rauschen, so lautet in diesem Jahr das Motto des Semperopernballs in Dresden. Aber das Märchen wird zum Albtraum, denn der Preis des Balls für den ägyptischen Machthaber Al-Sisi, der wird jetzt zurückgefordert nach vielen Absagen und nach der Drohung von Stargast Peter Maffay. Ich trete nicht auf, wenn Al-Sisi den St. Georg-Orden behalten kann. Bastian Brandau kennt die ganze Geschichte.
Hans-Joachim Frey und sein Verein haben diesen Preis an Al-Sisi verliehen, obwohl sie natürlich wussten, dass in Ägypten Menschenrechte verletzt werden. Und auch in der sächsischen Staatskanzlei zur Erinnerung wusste man von dieser Verleihung der geplanten. Und Hans-Joachim Frey hat ja zunächst diese Verleihung noch gegen Kritik verteidigt, bevor er später eben die Verleihung erst aus dem Programm nehmen lassen wollte und nun also diesen Preis zurückgenommen hat. Die Grünen sprechen ganz offen davon, dass Herr Frey sich offensichtlich wirtschaftliche Vorteile von der Verleihung an Al-Sisi erhofft hat. Der Image-Schaden, der ist riesig. Ein weiter so wird es auf jeden Fall nicht geben. Es wird Veränderungen geben müssen.
Sag Herr Janocak, das könnte doch Stoff sein für eine Parabel, ganz im Sinne von Brecht oder Lessing.
Na, das ist eine Opernposse, nicht? Wir sind vielleicht ganz traditionellen Rahmen stattfinden kann. Allerdings ist die Lage doch, glaube ich, eine Sache, die, wenn man die Situation im Nahen Osten anschaut, vergeht einem natürlich nur ein bisschen der Spaß dabei, weil die Zustände wirklich dramatisch sind und Millionen von Menschen wirklich extrem in ihrer Existenz bedroht sind in dieser Region.
Wobei der Ball ja einen doppelten Schaden trägt. Es hagelt Absagen, die als Kritik zu verstehen sind an die Auszeichnung für Al-Sisi. Und es hagelt Absagen aus Furcht vor Hetze im Netz, weil man eben überhaupt auf diesen Ball geht, der Al-Sisi ausgezeichnet hat oder jetzt eben nicht mehr auszeichnet.
Das ist für mich alles sehr unverständlich. Erstmal, wie gesagt, was hat jetzt ein ägyptischer Präsident mit diesem Ball zu tun und mit der Semperoper? Das ist mir erstmal ganz überhaupt nicht schlüssig. Und zweitens, wir hatten natürlich auch schon, wir dürfen nicht so scheinheilig tun. Wir haben ja auch schon einen Bundesaußenminister gehabt, der in Kairo Sisi hochgelobt hat. Der ist ja auch bei allen internationalen Konferenzen dabei. Und ich höre über Herrn Sisi in der deutschen Presse viel weniger als über Herrn Erdogan. Scheint doch der Erdogan der Bösere zu sein, oder wie soll man das verstehen? Also es ist ein bisschen schwierig. Also wir müssen schon auch eine Linie fahren, die ein bisschen schlüssig ist. Und es ist geradezu obszön, dass im Grunde genommen natürlich bestimmte Rechte, nicht mal die elementaren Grundrechte, irgendetwas zählen, wenn es um unsere angeblichen Sicherheitsinteressen geht. Ich sage angeblich, weil ich das anzweifle, dass die Unterstützung solcher autoritärer Herrscherstrukturen uns nützt auf lange Dauer.
Da bin ich. Wie denn dann mit denen umgehen? Also gar nicht mehr mit ihnen reden?
Nein, aber man muss natürlich gerade bei solchen Systemen, das hat auch mit den Emiraten zu tun, mit Saudi-Arabien, man muss mit dieser Region versuchen, wirklich eine ernsthafte Strategie zu fahren, die aussagt, ich bin da kein Maximalist. Ich glaube nicht, dass man übermorgen überall Demokratie einführen kann und dass die Gegner dieser Diktatoren alle Demokraten sind. Das glaube ich überhaupt gar nicht. Ja. Aber trotzdem muss es möglich sein. Und zwar können wir das auch ganz egoistisch argumentieren dabei. Wir können sagen, wir können nicht auf Dauer, das ist das, was die Türkei jetzt sagt, wir können nicht auf Dauer Millionen von Menschen aufnehmen, nur weil ihr nicht in der Lage seid, eure Länder zu organisieren. Das muss man offener, undiplomatischer, klarer sagen. Und das heißt im Grunde genommen versuchen, Systeme zu schaffen, die einigermaßen Rechtssicherheit bringen. Das wäre ja doch schon ein großer Schritt.
Wenn Sie auf die Region insgesamt schauen, welches Land macht Ihnen die größte Sorge? Libyen?
Es gibt kein Land, das mir keine Sorge macht. Es gibt gescheiterte Länder und es gibt Länder, die das Scheitern vor sich haben. Und natürlich Libyen ist gerade jetzt ein aktuelles Thema, aber schauen Sie sich doch an, was in Syrien seit 2011 passiert. Ich meine, das sind jetzt fast 10 Jahre. Und das Problem ist ja, natürlich sind auch viele ausgemachte Probleme da. Und viel an Gewalt wächst ja auch aus der Region heraus, aus der Kultur heraus. Das muss man auch mal offen sagen. Aber da kann man doch nicht noch mit Öl ins Feuer sozusagen auf diese Probleme hineingehen, sondern man muss versuchen, die ein bisschen abzugrenzen, einzudämmen. Und ich sehe ehrlich gesagt die Türkei eingeschlossen, die ja auch in einer großen Krise steckt, eigentlich nur Problemländer. Und das muss uns doch eigentlich sehr unruhig machen, denke ich mal. Das ist die unmittelbare Nachbarschaft.
Mehr als 500.000 Menschen sind inzwischen aus Idlib geflohen, den syrische Regierungstruppen versuchen mit allen Mitteln, die letzte Hochburg der syrischen Opposition zu erobern. Und die Menschen leiden.
Ich kann es gar nicht beschreiben. Immer sind Flugzeuge über unseren Köpfen zu jeder Tageszeit, entweder von Russland oder vom Assad-Regime. Sie werfen einfach wahllos Bomben runter. Gestern haben sie ein Krankenhaus in Ariha getroffen. Deswegen sind wieder Leute geflohen. Die Straße raus aus der Stadt ist voll mit Autos. Sie haben ihre Möbel, Decken und Kleidung dabei und fahren nach Norden, ohne ein Ziel zu haben. Ich habe einige gefragt und sie sagen, sie suchen einen sicheren Platz ohne Bombardierung.
Das sind nur ein paar Eindrücke, die wir gewonnen haben nach Telefonaten am Wochenende mit Idlib im Nordwesten von Syrien. Und was dem UN-Generalsekretär zurzeit besondere Sorgen macht, jetzt beginnen sich syrische und türkische Truppen zu bombardieren. Darüber hat der türkische Präsident auch mit dem russischen Präsidenten gesprochen und Erdogan hat Putin gewarnt. Der Angriff auf die türkischen Truppen sei ein schwerer Rückschlag für die gemeinsamen Bemühungen, einen Frieden in Syrien durchzusetzen. Schriftsteller Safer Şenocak ist in Ankara geboren, in München aufgewachsen, in Berlin lebend und er schaut genau hin, was sich da abspielt an der südlichen Grenze von Europa. Halten Sie überhaupt Frieden für Syrien in absehbarer Zeit für möglich?
Ohne Frieden in Syrien wird es auch keinen Frieden im Nahen Osten geben. Es ist ein zentrales Land in dieser Region. Und es geht ja dabei nicht nur um das Land. Menschenopfer sind immens. Das ist alles sehr grausig, was da passiert, seit Jahren schon. Aber es geht auch um so etwas wie ein Selbstverständnis dieser Region. Das muss man einfach mal sehen. Das ist wichtig. Es wird ein Bürgerkrieg eigentlich inszeniert, der von außen angefeuert wird, statt eingedämmt. Das muss man auch sagen, von allen Mächten. Und da geht es um Lebenswirklichkeiten, um Lebensvorstellungen. Wie will man leben? Wie will man sein Leben organisieren? Wie will man beherrscht werden? Wie will man herrschen? Also es ist auch eine sehr politische, sehr kulturelle Frage, die dahinter steht. Und die Türkei ist mittlerweile mitten reingerutscht in diese Frage, weil sie selbst unsicher geworden ist. Sie hatte ja bis, sagen wir mal, in die 90er Jahre hinein, eigentlich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, eine klare Vorstellung von dem, wie man sein wollte. Man wollte westlich sein, man wollte Teil Europas sein, man wollte mehr oder weniger früher oder später eine Demokratie aufbauen, trotz aller Widrigkeiten. Das war eine klare Wegstrecke und Generationen sind damit aufgewachsen. Und jetzt kommt eine neue Generation, Erdogan, und der ja schon seit 20 Jahren fast an der Macht ist, und das, was er sozusagen mitbringt, die eine Art islamischen Revival, ein Wiederbeleben der islamischen Lebensvorstellungen mit sich bringen, ganz unterschiedlicher Natur. Und das hat natürlich die Gesellschaft, die säkulare türkische Gesellschaft, sehr verunsichert. Ein Spiegelbild dessen ist auch Syrien. In Syrien gab es ein säkulares System, keine Demokratie, ein säkulares System und viele, viele religiöse Gruppierungen. Jetzt ist sozusagen die Büchse der Pandora geöffnet. All diese Gruppierungen sind bewaffnet. Viele sind dschihadistisch, radikal. Und Herr Erdogan denkt wohl, er könne diese Gruppen irgendwie im Zaum halten. Ich glaube, das ist ein riesen, riesen Irrtum. Das alles wird ihn einmal auch erreichen und auch wahrscheinlich begraben.
Wie sehen Sie das Verhältnis Erdogan und Putin zurzeit? Inwieweit ist dieses Bild der vielleicht Mächtigen, vielleicht gar nicht mehr so Mächtigen in der Region sogar ein Zerrbild?
Das ist kein Zerrbild, sondern das ist ein Spiel, ein ganz zynisches Spiel, bei dem es darum geht, dass Putin versucht, die Türkei von der NATO zu entfernen. Das ist ein großer Schritt für ihn. Das hat er ja teilweise erreicht durch diesen Raketenkäufe und so weiter. Im Gegenzug versucht Erdogan natürlich den Amerikanern und dem Westen eine Botschaft zu schicken. So nach dem Motto, wenn ihr mich ausschließt, dann werdet ihr schon sehen, was so in der Region passiert und in eurer Nachbarschaft. Das ist eine ganz eindeutige Geschichte. Es ist ja interessant, dass der Amerikaner jetzt ganz schnell der Türkei beigepflichtet sind, nachdem diese 8 türkischen Soldaten umgebracht worden sind da in der Region durch Assad-Truppen, dass die Türkei natürlich als NATO-Partner, dass der jegliche Hilfe zusteht. Ja. Wenn man überlegt, wie fast verfeindet die Türkei in den USA in den letzten Monaten waren und wie schwer das sozusagen zu glätten war, wiederum durch eine andere Männerfreundschaft, Trump-Erdogan, dann weiß man, was die Stunde geschlagen hat. Also nur, was nützt es der Bevölkerung?
Also wenn Sie mich so fragen, relativ wenig.
Richtig. Solange die Menschen nicht einfach die Köpfe zusammentun und sagen, was passiert eigentlich mit uns hier? Wer macht das mit uns? Und zwar wirklich über die Grenzen hinweg. Wir sind wieder bei den Gegensätzen. Säkulare, religiöse, die wirklich aber menschenwürdig leben wollen, das wäre doch schon Mindestmaß. Und dann frage ich mich, wo ist Europa? Weil Europa müsste dann beipflichten und eigentlich ein solches Leben unterstützen, eine solche Veränderung.
Aber könnte die Situation jetzt nicht auch bedeuten, dass Erdogan Europa wieder als vielleicht zuverlässigeren Partner entdeckt? Denn wenn Assads-Truppen Erdogans Truppen bombardieren, Entschuldigung, bedeutet das ja, dass Putin den Vertrauten, also seinen Vertrauten Assad nicht im Griff hat?
Ja, das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist ganz gezielt, sind das Provokationen, um der Türkei auch die Grenzen zu zeigen. Nicht? Also natürlich weiß Putin, dass Erdogan islamistische Gruppen unterstützt. Also bitte, das weiß jeder. Ja? Nur, welche Gruppen sind das? Was sind die richtig radikalen Gruppen? Wer ist weniger radikal als radikal? Also diese Definition, die möchte ich nicht treffen und die kann, glaube ich, Herr Erdogan selber auch schon gar nicht mehr treffen. Deswegen sage ich ja, das ist wirklich etwas, was man nicht mehr kontrollieren kann. Hochgefährlich. Man muss diese Menschen einfach aus den Händen dieser Schergen, dieser verschiedenen Gruppierungen nehmen. Man muss sie wirklich sichern. Und dafür hat er auch schon Vorschläge gemacht. Ich glaube, da ist übrigens ein Telefondraht auch zwischen Frau Merkel und Herrn Erdogan da. Das wurde ja oft immer sehr kritisiert. Ich gehörte nicht zu den Kritikern, dass das Gespräch da nicht abgerissen ist. Das ist sehr wichtig. Ich glaube, dass die Frau Merkel und auch die Bundesregierung schon sieht, dass hier im Süden der Türkei eine neue Situation für die Flüchtlinge entstehen muss. Sowohl für die Türkei als auch für Europa.
Europa agiert ja immer auch im Hinblick auf die Flüchtlingsfrage. Man bezahlt die Türkei dafür, dass möglichst viele in der Türkei bleiben. Und indirekt bezahlt man auch dafür, dass möglichst wenige überhaupt in die Türkei fliehen. Was wünschen Sie sich über den Tag hinaus?
Naja, das Geld, das da fließt, ist natürlich ein Bruchteil dessen, was anfällt. Also man muss wirklich eine konzertierte Aktion, wenn man die Flüchtlinge hier nicht will. Das ist ja schon ein mehr, denke ich mal, übereinstimmend doch Fakt, dann muss man wirklich an der türkischen Grenze Sicherheitszonen schaffen. Es geht nicht anders. Und das kann man auch in Idlib übrigens immer noch schaffen. Bei den Syrern geht es vor allem, also Assad-Truppen, geht es ja vor allem um die Befreiung der Straßen. West, Ost, Süd, Nord, Süd, Aleppo. Und das würde sozusagen sichern, dass sie da das Hinterland sicher für sich beanspruchen können. Und im Norden ist genug Fläche, ja, für die Bevölkerung. Und da sollen eben auch so Schnellbauhäuser irgendwie entstehen. Das muss man eben irgendwie, glaube ich, in die Wege leiten und versuchen auch, diesem Dschihadismus, diesem Islamismus kulturell, politisch, militärisch beizukommen. Das ist hochgefährlich für die Region, noch für uns in Europa.
Sagt Safer Şenojak in Deutschlandfunk Kultur. Deutlicher kann man Verachtung wohl nicht machen. Nach der Rede des amerikanischen Präsidenten und noch in seinem Beisein zerreißt Oppositionsführerin Nancy Pelosi ihr Exemplar des Manuskriptes. Und darauf stand, dass Donald Trump unter anderem Folgendes sagt:
We must always remember that our job is to put America first. Unlike so many who came before me, I keep my promises. We did our job. The state of our union is stronger than ever before.
Wieder einmal manifestiert sich deutlich, dass mangelndes Selbstbewusstsein nicht das Problem ist von Donald Trump. Safer Şenojak, Sie sind ein Mann des Wortes, als Schriftsteller, als Lyriker, als Übersetzer. Aber sagt diese eine Geste von Nancy Pelosi nicht tatsächlich mehr aus als 1000 Worte?
Absolut. Man kann natürlich fragen, ob das jetzt ein Ultrapunkt der Demokratie ist oder der Hilflosigkeit, der Verzweiflung. Einerseits ist es natürlich ganz schön zu sehen, wie respektlos man gegen einen Präsidenten Amerikas sein kann. Das ist in anderen Ländern ein bisschen schwierig, oder? Denke ich mal. Das sollte man in den USA immer noch gut erhalten, dass das möglich ist. Andererseits ist es eine politische Haltung. Und was bedeutet das eigentlich? Außer natürlich beleidigt sein, dass die Demokraten ja in letzter Zeit sehr, sehr schnell und oft vorführen, was ihnen nicht unbedingt Stimmen einbringt, muss man dazu sagen. Während Trump natürlich ein großer Inszenator ist, nicht? Er hat das Ganze inszeniert wie ein nationales, kleines Epos über eine Stunde. Natürlich ist er der Größte und natürlich hat er alles richtig gemacht, wird alles richtig machen. Das Wahljahr ist, wenn nicht schon früher, jetzt auf jeden Fall eröffnet.
Offensichtlich muss es eine rhetorisch sehr effektive Rede gewesen sein, denn Sie haben es ja gerade schon angedeutet, Donald Trump hat jeden seiner Punkte persönlich adressiert, konnte also nicht nur sagen, ich habe Erfolg, sondern es eben auch beweisen an einem Beispiel. Inwieweit ist das auch in Ihren Augen ein geschickter Schachzug?
Auf jeden Fall, das ist keine Frage. Das ist ein, das ist ja, die USA ist ja eine Mediendemokratie und natürlich ist im Grunde genommen jeder Präsident angehalten, auf diesem Feld auch zu spielen. Das hat Obama ja auch gemacht, nicht auf seine Art und erfolgreich. Das macht Trump auch und man darf ihn nicht unterschätzen. Da ist er sicherlich auf seinem Gebiet und er hat auch, ich habe mir kurz da reingeschaut heute Morgen mit diesen Personifizierungen des Mitleids, des Mitleidens. Also da kamen dann so Witwen von Veteranen vor und wurden Soldaten kamen von der Front und umarmten ihre Frau und Opfer krimineller Taten wurden vorgeführt und gezeigt und mit ihnen wurde kommuniziert. Mein Volk wurde da gesagt und dieses Volk war da und hat geklatscht. Also es wurde eigentlich emotional genau das inszeniert, was Trump hochgetragen hat. Und was ihn wahrscheinlich dieses Jahr auch Ende des Jahres auch wieder weitertragen wird.
Heute wird Trump sehr wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich freigesprochen im Impeachment-Verfahren. Glauben Sie, dass Ende der Woche da noch jemand drüber redet?
Nein, das ist jetzt schon vorbei, glaube ich.
Stört Sie das?
Was heißt, ob mich das stört? Das hat, glaube ich, nichts zu sagen. Ob mich das stört, ich finde es schade für die amerikanische Demokratie, dass dieses Verfahren so, ja, eigentlich würdelos abgelaufen ist und dass man nicht die Möglichkeit hatte, wirklich zu erfahren, was genau passiert ist, obwohl man es ungefähr weiß, dass juristisch sozusagen eingegriffen wurde, dass das nichts mehr zählt. Das ist ein erster Schritt in eine sehr schlechte Richtung. Ich sage ein erster, weil die USA schon noch eine Gerichtsbarkeit hat und natürlich noch Gewaltenteilung in den USA da ist. Das ist eben das Zerreißen der Rede des Präsidenten, ist ja auch eine Geste letztlich, die in diese Richtung weist. Aber das Ganze ist nicht ungefährdet. Und man wird sehen, wie das jetzt dann passieren wird im Wahljahr. Die Demokraten sind sehr schwach. Das ist einfach eine schwache Opposition bisher. Und Trump gibt schon Anlass zu Kritik, würde ich sagen. Aber man hört es eigentlich kaum richtig. Das sind immer so spitze Bemerkungen, Überhöhungen. Aber zum Beispiel die ganze Umweltpolitik wäre doch mal etwas, worüber man sprechen müsste. Wenn man bedenkt, was Al Gore geleistet hat auf diesem Gebiet, ein Ex-Vizepräsident, ja, niemand, der unbekannt ist, dann finde ich es schade, dass die Demokraten eigentlich all diese Felder so ein bisschen verpassen und einfach nur Trump, Trump, Trump sehen.
Diese Wahl des Ministerpräsidenten hat Safer Senocak und mich ja auch heute schon beschäftigt. Gerade wird der dritte Wahlgang vorbereitet. Mit welchem Ergebnis, was meinen Sie?
Ich denke, dass früher oder später Ramelow gewählt werden wird.
Wir werden es sehen und wir werden darüber berichten. Erstmal herzlichen Dank.
Gern geschehen. Schönen Tag.